Es ist heiß. Die Sonne brennt, kein Lüftchen weht. Seine Schritte sind schleppend. Die Zunge klebt am Gaumen. Schon viele Tage ist er unterwegs. Er ist allein aufgebrochen, aber bei den Rastplätzen unterwegs haben sich immer mehr Wanderer seinem Weg angeschlossen. Dürre Einöden haben sie durchquert. Durch dunkle Täler mussten sie. Erschöpft sind sie, aber fröhlich. Immer wieder haben sie zwischendurch gemeinsam gesungen und gebetet. Und jetzt endlich, nach so langer Zeit des Wanderns, werden in der Ferne die Umrisse einer Stadt sichtbar. Und wenn er den Blick etwas hebt, dann kann er tatsächlich schon sein Ziel sehen, denn da zeichnet sich am Himmel die Zinne des Tempels ab. Und nun gibt es kein Halten mehr. Die Sehnsucht nach Ankommen ist so groß. Die Sehnsucht nach frischem, kühlem Wasser und vor allem die Sehnsucht nach dem Ziel dieser anstrengenden Pilgerreise, dem Tempel Gottes. Und er fängt an zu beten. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Soweit mal zu dem Setting, in dem dieser Psalm vielleicht das allererste Mal gesprochen worden ist. Mich beeindruckt diese innige und zarte und zugleich so starke und leidenschaftliche Sprache, mit der der Pilger, einer der Söhne Korachs, das ausdrückt, was sein Innerstes bewegt. Und nicht nur das, nicht nur sein Innerstes, sondern er sagt ja, mein Herz und Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott zu. Mit allem also, was der Beter ist, mit allem, was ihn ausmacht, mit seinem ganzen Wesen, jubelt er Gott zu. Was Jubel bedeutet, das konnten wir ja in den letzten Wochen ganz gut erleben. Da hatten wir eine kleine Schulung, als da die WM stattfand. Und selbst ich, die jetzt nun wirklich keine eingefleischte Fußballinteressierte bin, selbst ich gehörte zu den Leuten, die sich dann nicht mehr auf den Sitzen halten konnten, als das entscheidende Tor für Deutschland fiel oder auch nur das fünfte oder sechste oder siebte Tor. Da war Begeisterung angesagt. Da hält es einen nicht mehr auf den Sitzen. Da ist der ganze Körper beteiligt. Da wird geklatscht und gejubelt. Und genau so begeistert ist dieser Psalmbeter auch. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Er ist bewegt von Freude und bewegt von Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die so groß ist, dass das Wort Sehen allein gar nicht mehr ausreicht, um das zu beschreiben, was er fühlt. Darum setzt er noch einen drauf. Er sagt, ich schmachte, ich verzehre mich nach den Vorhöfen Gottes. Sehnsucht, das ist ja so ein Wort, das man vielleicht eher in sein Tagebuch schreibt, als dass man so darüber spricht. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, wo das in eurer Alltagssprache so vorkommt. Eine Sache ist mir eingefallen. Ich glaube, wir alle haben schon mal auf diversen Partys dieses Wort mitgegrölt. Und zwar bei dieser Zeile. Oh, ich habe solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Kennt ihr alle? Ich habe überlegt, ob ich singe, aber ich habe mich nicht getraut. Singen ist nicht so meine Gabe. Aber ihr habt jetzt die Melodie im Kopf. Und ich glaube, dass diese Liedzeile der Ärzte eigentlich ganz gut unsere alle aktuelle Sehnsucht ausdrückt. Also die Sehnsucht, die bei uns allen gerade am größten ist, nämlich die Sehnsucht nach mehr, die Sehnsucht nach Urlaub, nach Ausspannen vom Semester, von dem langen Arbeitsalltag, der hinter uns liegt. Und jetzt, wo so ganz essentielle Sehnsüchte wie die nach dem WM-Titel gestillt sind, kann man sich dann auch wieder darauf fokussieren. Unser Psalmbeter sehnt sich hier nach etwas viel Größerem, nach etwas Situationsunabhängigem. Also es ist nicht so, dass es ihm irgendwie schlecht geht und er sich jetzt deshalb danach sehnt, sondern er sehnt sich nach was Situationsunabhängigem und nach etwas ganz und gar Unverfügbarem, nämlich nach den Wohnungen, nach den Vorhöfen Gottes. Warum sage ich unverfügbar? Ist doch eigentlich ein Gebäude aus Stein und Zedernholz, also kann man doch eigentlich ganz einfach hinkommen. Ja, schon. Aber es geht dem Pilger ja gar nicht um das Gebäude an sich. Der Tempel, das war die Wohnung Gottes. Das war der Ort, an dem man ganz sicher mit Gottes Gegenwart rechnen konnte. Und Gottes Wohnung, dieser Tempel mit seinen ganzen Vorhöfen, mit seinen Räumen und Gebäuden, dieser Tempel ist dem Beter liebenswert, sagt er am Anfang. Lieblich sind mir deine Wohnungen. Sie nehmen ihn ganz ein mit seinem ganzen Fühlen. Es zieht ihn dahin. Und zwar nicht wegen der beeindruckenden Architektur oder wegen dieser künstlerischen Ausstattung oder so. Das muss wirklich toll gewesen sein bei diesem salomonischen Tempel. Das können wir in der Bibel nachlesen, im ersten Buch Könige. Im 6. Kapitel wird eindrücklich beschrieben, wie prachtvoll dieser Bau war. Aber darum geht es nicht. Der Pilger ist kein Touri, der irgendwie im Urlaub mal eine Kirche anschaut, aus ästhetischen oder kulturellen Gründen. Sondern es geht ihm um das Haus Gottes. Es geht ihm um das Zuhause Gottes. Es geht ihm um Gottes Gegenwart. Gottes Erfahrung in dem Psalm, so heißt diese aktuelle Predigtreihe. Und ich glaube, dass der Prediger, dass der Beter hier eine ganz grundsätzliche Erfahrung beschreibt. Wo Gott wohnt, da zieht es den Menschen hin. Wo Gott wohnt, da zieht es den Menschen hin. Und diese Sehnsucht, die zeigt, wofür wir geschaffen sind. Diese Sehnsucht nach Gott gehört wesensmäßig zu uns, weil wir als Ebenbild darauf angelegt sind, mit Gott als unserem Gegenüber Gemeinschaft zu haben. Das ist unsere Bestimmung. Da passiert Ankommen, wo wir echte, tiefe Gemeinschaft mit Gott erleben. Der Kirchenvater Augustinus hat das mal so ausgedrückt: Unruhig ist mein Herz, bis dass es Ruhe hat bei dir, o Herr. Ich sage es nochmal mit Tine-Worten. Wenn es um Gottes Heimat geht, dann geht es auch um meine eigene Heimat. Gottes Heimat ist meine Heimat. Gottes Haus betreten, in Gottes Gegenwart stehen, das heißt selbst nach Hause finden. Für diejenigen unter uns, die Tierbilder mögen, packt der Beter das Ganze jetzt nochmal in eine hübsche Metapher. In meinem Skript steht hier Vogelmetapher, aber ich konnte dann auch was damit anfangen. Ich lese euch den Vers nochmal vor. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Es wirkt also fast ein bisschen so, als wäre dieser Beter eifersüchtig auf die Schwalben, als würde er sie beneiden, weil sie eben immer ganz nah bei Gott sein können. Ja, denkt er, die Schwalbenbabys, die haben's gut, die sitzen da ganz sicher in ihrem Nest, hoch oben an der Tempelwand, die dürfen da sitzen und müssen eigentlich nur ihre hungrigen Schnäbel aufsperren. Sie sind geborgen, sie werden versorgt und niemand kann hinkommen, um ihnen zu schaden. Und das sind vermutlich genau die Assoziationen, die er auch hat, wenn er an den Tempel Gottes denkt, wenn er an Gottes Gegenwart denkt. Ich bin geborgen, ich werde versorgt, niemand kann kommen und mir schaden. Diese Assoziation hat er, wenn er an die Altäre seines König und seines Gottes denkt. Das betont er ganz deutlich. Und das macht nochmal klar, die Tempel und die Altäre sind nicht an sich toll, sondern sie sind dem Beter wichtig, weil sein König, weil sein Gott dort wohnt. Und allein diese Beziehung, die ist der Ursprung seiner Sehnsucht. Und so betet er kurz vor dem Ende seiner anstrengenden Pilgerreise diese innigen Worte. Wie lieb sind mir deine Wohnungen. Meine Seele verlangt nach deinen Vorhöfen. Der Vogel hat ein Nest gefunden, deine Altäre, Herr Zebaoth. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Sie werden dich loben immer da. Hast du schon mal so gebetet? Abseits dieses Psalms, vielleicht auch abseits von den Lobpreisliedern, die wir hier so singen. Ich selber stelle fest, dass das eine Art zu beten ist, die, glaube ich, nicht einfach kann, sondern da muss man sich irgendwie ein bisschen reinfinden. Dieses Schwärmende von Gott reden, dieses Lobende von Gott reden und wirklich seine Sehnsucht ehrlich vor Gott auszudrücken. Und dazu ermutigt mich dieser Psalm. Vielleicht geht es dir aber auch heute Morgen ganz anders. Vielleicht verspürst du gerade überhaupt kein bisschen Sehnsucht nach Gott. Vielleicht hast du dich in deinem Christsein eingerichtet und ihr beiden, du und Gott, ihr lebt irgendwie aneinander vorbei und das geht okay, es fällt eigentlich nicht so richtig auf. Vielleicht ist durch den Prüfungsstress, durch den Arbeitsstress der letzten Wochen wirklich das sehnsüchtige Warten auf den Urlaub das Allergrößte geworden. Vielleicht zweifelst du an dem, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht zweifelst du, dass es stimmt, dass wir wesentlich auf Gemeinschaft mit Gott angelegt sind. Und vielleicht sehnst du dich überhaupt erstmal nur wieder ein bisschen nach dieser Sehnsucht, von der der Psalmbeter hier redet, nach dieser Lebendigkeit in deiner Beziehung mit Gott. Ich habe überlegt, was Sehnsucht ausmacht, was braucht es dazu, wann spricht man eigentlich von Sehnsucht? Ich glaube, Sehnsucht, das ist so ein ganz inniges Verlangen, etwas von innen, das man eigentlich nicht selber schaffen kann, gegen das man sich aber auch da nicht wehren kann, wenn es erstmal da ist. Sehnsucht, so habe ich am Anfang meiner Predigtvorbereitung gedacht, das setzt genau dieses Schwärmen voraus, diese Begeisterung, die uns der Psalmbeter davor macht. Diese Sehnsucht setzt Erkenntnis voraus, dass etwas gut ist, dass etwas mir gut tut. So kennen wir das ja auch von frisch Verliebten, die sich dann nach der Nähe ihres Liebsten sehen. Und der Beter weiß hier ganz viel von Gott. Er kann uns aufzählen, was da alles gut tut. Er sagt, dass Gott lebendig ist zum Beispiel. Aber in Erinnerung an meine eigene Biografie musste ich diesen Gedanken korrigieren. Denn bei mir war es tatsächlich so, dass lange bevor ich Gott kannte, ich diese richtig tiefe Sehnsucht kannte, die ich überhaupt nicht konkretisieren konnte. Und ich gehöre dann tatsächlich zu den Mädchen, in deren Tagebuch 100-mal dieses Wort vorkommt. Sehnsucht, 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 die einfach unbestimmt war. Ich konnte nicht sagen, was mir da fehlte, aber dass etwas fehlt, das war klar. Dieses Gefühl, das ist nicht alles, das kann doch gar nicht alles sein. Und dieses Gefühl war ganz unabhängig davon, ob es mir gerade gut ging oder ob es mir gerade schlecht ging. Das war so eine Art Hunger meiner Seele. Ich korrigiere also meine erste These. Ich glaube nicht, dass Sehnsucht voraussetzt, dass wir irgendwie schon was kennen, wofür wir schwärmen können oder so, sondern ich glaube, Sehnsucht setzt in erster Linie ein Wissen um eine Leerstelle voraus. Und ehrlich gesagt, ich fürchte, je älter wir werden, umso besser werden wir auch darin, uns damit abzufinden, mit den Leerstellen in unserem Leben, uns darin irgendwie einzurichten. Und das ist dann ein echter Sehnsuchtsschlucker. Es ist ein Sehnsuchtsschlucker, wenn wir nicht mehr ehrlich über die Leerstellen in unserem Leben nachdenken und sprechen können. Mir ist noch ein zweiter Sehnsuchtsschlucker eingefallen. Und zwar in der Beziehung zu Gott und vielleicht auch sonst, ist es, glaube ich, so eine Art Schubladenglauben, der ganz viel von unserer Sehnsucht wegnimmt. Wenn wir immer annehmen, dass wir schon wissen, was Gott tut, wenn wir denken, ach, in der Bibel, da kann ich nichts Neues entdecken, die kenne ich ja schon, dann hindert das, glaube ich, unsere Sehnsucht auch. Wenn wir sehnsüchtig nach Gott fragen wollen, dann brauchen wir die Offenheit, uns neu überraschen und neu begeistern zu lassen von dem, wie Gott ist, von dem, was Gott für uns tun will. Und darüber neu ins Staunen zu geraten, dabei kann uns, glaube ich, dieser Psalm, den wir eben gemeinsam gebetet haben, helfen. Denn der durchzieht sich ja mit lauter Lob, lauter großartige Dinge über Gott werden da gesagt, die zumindest in meinem Herzen diese Sehnsucht neu wecken konnten, die mich praktisch angesteckt haben mit der Sehnsucht, die dieser Psalmbeter da versprüht. Und ich möchte euch zwei kleine, Appetithappen für eure Sehnsucht nennen, die ich da in dem Psalm gefunden habe. Und zwar einmal ist es so, dass uns der Psalmbeter hier in ganz und gar großartiger Weise Gott als unsere Kraftquelle vor Augen malt. Ich lese noch mal ein paar Verse weiter. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Gott für meine Stärke halten, das ist alles andere als selbstverständlich. Das merke ich immer wieder. Wie oft verlasse ich mich lieber auf meine Talente, auf meine Mittel und Möglichkeiten und stehe dann plötzlich ganz geknickt und ängstlich da, wenn ich merke, dass meine Kraft zu Ende geht. Und da tut es mir gut, dass dieser Psalmbeter mich daran erinnert, dass Gott meine Stärke ist. Ganz unabhängig davon, wie es mit meiner eigenen Kraft aussieht. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, so sagt es Paulus mal. Und der Psalmbeter sagt hier, die Gott nachfolgen, gehen von Kraft zu Kraft. Das heißt, glaube ich, dass es manchmal so ist, dass uns Gott gar nicht auf einmal so einen riesen Batzen Kraft hinlegt, sondern dass wir manchmal ein bisschen Kraft bekommen, eben die für den nächsten Schritt. Aber wir dürfen gewiss sein, wir gehen von Kraft zu Kraft und Gott wird uns so stärken, wie wir das brauchen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wörtlich steht da gar nicht von Herzen nachwandeln, das hat der Luther ein bisschen freier übersetzt, sondern da steht eigentlich wohl denen, in deren Herzen eine Straße ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Damit sagt der Psalmbeter, mein Herz ist ausgerichtet auf Gott, das ist der Zielpunkt, das ist der innere Kompass und so führt mich Gott von Kraft zu Kraft. Und das Beste, das gilt nicht nur an den hellen und frohen Tagen und auf den leichten Wegstrecken. Das kann der Pilger, glaube ich, hier aus eigener Erfahrung sagen, wenn er auf seinen Weg zurückschaut, den er auf der Reise zum Tempel bereits hinter sich gebracht hat. Da ging es eben nicht immer nur über grüne Auen, sondern es ging auch durch finstere und dürre Täler. Man kann da auch Tränental übersetzen. Und dieses dürre Tal, dieses Tränental selbst, so hat es der Beter erfahren, wird ihm zum Quellort. Das Tränental wird zum Quellort. Und das ist ein Wunder, das nur bei Gott passieren kann. Aus Schwachheit wird Kraft, aus Tränen wird Freude, aus Mühsal wird Jubel. Und das eben nicht jenseits der Dürre. Nicht jenseits der Dürre gibt Gott die Fülle, sondern Gott selbst verwandelt die Dürre in Fülle. Es gibt also kein Wüstental, kein Tränental, in dem nicht Quellen der Hilfe und Gegenwart Gottes zu finden wären. So hat es zum Beispiel das Volk Israel selber erlebt, wenn wir uns an die lange Wüstenwanderung erinnern. Da waren sie auch irgendwann ganz ausgedörrt und waren ein bisschen meckerig auf den Mose, dass er die da in die Wüste geführt hatte. Und Mose geht hin und schlägt mit seinem Stab auf einen Felsen. Und aus dem Felsen schenkt Gott ihnen Wasser. Und ich glaube, so ist das auch bei uns, wenn wir durchs dürre Tal gehen, dass wir mit Möglichkeiten von Gott beschenkt werden, die wir selbst überhaupt nicht sehen. Der Beter ist sich gewiss und macht uns Mut, wer sich aufmacht zu Gott, erlebt auch schon auf dem Weg zu ihm hin, wie sein Leben vom Ziel her Stärke bekommt. Auch wenn der Weg beschwerlich ist, auch wenn der Weg durchs Tränental und durch die Wüste führt. Aber mit dem Ziel vor Augen, mit der Sehnsucht im Herzen, mit dem Ausblick auf diesen Eintritt in den Tempel, mit dem Ausblick auf den Eintritt in die Gegenwart Gottes, kriegt der Beter immer wieder neu Freude und Kraft für den Weg. Und diese Zuversicht, mit der der Beter uns das vor Augen malt, die deckt vielleicht heute Morgen auch bei uns eine Leerstelle auf. Eine Leerstelle, wo dann Sehnsucht passieren kann. Sehnsucht nach solchen Gottesbegegnungen. Also, dass wir genau wie der Beter uns danach ausstrecken, mit Gott eben in den Höhen und in den Tiefen zusammen zu sein und da Neues von Gott zu erwarten. Das war der erste kleine Appetizer. Als zweites möchte ich noch kurz auf die Verse schauen, mit denen der Psalmbeter seinen Psalm abschließt. Und zwar sagt er da, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Gott wird seinen Nachfolgern nichts Gutes mangeln lassen. Das heißt nicht, dass er alle unsere Bitten erfüllt, zumindest nicht so, wie wir das erwarten. Aber wir können ganz sicher sein, die Gemeinschaft mit Gott, die ist für uns das beste Teil. Und Gott wird uns genauso versorgen, wie es gut für uns ist, umfassend. Der Beter sagt hier, Gott ist Sonne und Schild. Und beides braucht ein Pilger für seine Reise. Er braucht Licht auf seinem Weg, Licht, das seinen Weg erhält. Und er braucht ein Schild, das ihn abschirmt vor Gefahren, vielleicht sogar auch manchmal vor der stechenden Sonne schützt. Und beides will Gott ganz geben. Sonne und Schild ist Gott. Der Beter stellt uns hier also Gott vor Augen. Gott als jemand, bei dem unser Zuhause ist, der unsere Freudenquelle ist, der uns Stärke ist, auch in schweren Tagen, und der uns Schild und Licht ist. Der Beter weiß, dass Gott die Leerstellen in seinem Leben füllt und legt darum seine ganze Sehnsucht vor Gott hin und verleiht ihr ganz klaren Ausdruck auf so großartige Weise. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn ein Tag in Gottes Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ja, das stimmt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob ich an diesem Tag ohne Unterlass weine oder ob ich vor Freude nicht stillsitzen kann. Ganz gleich, wie ein Tag in den Vorhöfen Gottes verläuft. Wenn ich Zeit bewusst mit Gott gemeinsam verbringe, wenn ich Zeit in seiner Gegenwart verbringe, dann ist es gute Zeit. Dann kommt es nicht darauf an, ob mir irgendwie was neu klar wird, ob ich eine Erkenntnis habe oder so. Es kommt nicht darauf an, ob ich mich gut fühle oder ob Gott mir meine Lasten abgenommen hat. All das kann passieren. Aber auch wenn es nicht passiert, dann war es trotzdem ein Tag in Gottes Gegenwart, in Gottes guter Gegenwart. Und das ist besser als tausend sonst wo. Ein Tag bei dir ist besser als tausend sonst. Das sagt der Beter hier zu Gott. Und weißt du, was Gott heute Morgen zu dir sagt? Ein Tag bei dir sind besser als tausend sonst. Das sagt Gott heute Morgen zu dir. Ein Tag bei dir sind besser als tausend sonst. Denn das ist das Unfassbare. Lange bevor sich irgendeine Mini-Sehnsucht in uns nach Gott geregt hat. Lange davor hatte Gott schon riesengroße Sehnsucht nach uns. Und Gott sagt zu dir, wie lieb bist du mir? Meine Seele verlangt und sehnt sich nach dir. Und diese Sehnsucht Gottes, die ist so groß, dass er sich auf den Weg gemacht hat zu uns. Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht, auf die von uns zu ihm und auch von die von ihm zu uns, das ist Jesus selbst. Und das sind nicht irgendwelche materiellen Gaben oder geistlichen Gaben wie Trost oder Freude oder so, sondern Jesus selbst will unsere Sehnsucht stillen. Er sagt nicht, ich gebe dir etwas für das Leben, womit du deine Sehnsucht stillen kannst, sondern er sagt, ich bin das. Wasser, nach dem dich nicht mehr dürstet. Brot, das dich für immer satt macht. Leben in Fülle, das in Ewigkeit währt. Und das gibt er uns nicht, sondern das ist er. Das will er für uns sein. Ich habe vorhin erzählt, dass ich, bevor ich Jesus kannte, diese unbestimmte Sehnsucht relativ lange mit mir rumgeschleppt habe. Und ich kann tatsächlich ganz klar bezeugen, es ist jetzt nicht die Zeit, das auszuformulieren, aber ich kann auf jeden Fall bezeugen, Jesus stillt tatsächlich diese Sehnsucht. Ich habe das so erlebt und ich kann wirklich sagen, dass diese riesengroße unbekannte Sehnsucht, dass die verschwunden ist, seit ich Jesus kenne. Jesus ist der Zielpunkt der Sehnsucht. Ohne Zweifel, auch Christen kennen Sehnsucht. Auf jeden Fall, das wird, glaube ich, diesseits des Himmels immer so sein. Denn ich habe vorhin gesagt, Sehnsucht, das ist das Gefühl, das hier ist nicht alles. Und wisst ihr, der Punkt ist ja, das stimmt. Das hier ist nicht alles. Das hier auf der Erde ist nicht alles. Wir leben als Jesus-Nachfolger in dieser Welt, ja, aber wir sind nicht von der Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, so sagt das Paulus mal. Und ewige Sehnsucht, die in uns hineingelegt wird, kann vollends, glaube ich, wirklich erst durch Ewigkeit gestillt werden. Aber das Gute ist, wir als Jesus-Nachfolger, wir kennen die Quelle. Wir kennen die Quelle, zu der wir immer wieder kommen können mit unseren Sehnsüchten. Und diese Quelle, Jesus, versiegt nie. Und durch Jesus müssen wir eben auch nicht an der Türschwelle des Tempels stehen bleiben. Jesus hat den Weg frei gemacht durch sein Sterben und durch sein Auferstehen. Da zerreißt der Tempelvorhang. Wir haben ganzen Zugang zu Gottes Herrlichkeit. Gott will und Gott wird uns Fülle schenken. Und zwar viel mehr, als wonach wir uns sehen können. Er wird uns schenken, was unsere Träume und Sehnsüchte bei weitem übersteigt. Seine Herrlichkeit, kein Schmerz, Frieden, ewiges Leben. Und bis wir das in Vollendung erleben, gilt dieser Satz, ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als 1000 sonst. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du ein Gott bist, über den wir nur staunen können. Und ich bitte dich, dass du uns das sehen lässt und dass du in unserem Herzen neue Sehnsucht nach dir entfachst. Dass wir erleben dürfen, dass du es bist, der unsere Sehnsucht stillt. Ich danke dir, dass du so viel für uns bereithältst und dass du mit uns auf dem Weg bist. Und möchte dich bitten, dass wir das immer wieder erleben. Danke, dass du Kraftquelle bist, dass du Licht und Schild bist. Herr, danke, dass wir dich kennen dürfen. In deinem Namen beten wir. Amen.